Nur ist es so, so eine Bibelstelle, wo drin steht, jeder Christ muss nicht nur in den Gottesdienst gehen, sondern sollte seinen Hauskreis haben, so eine Bibelstelle gibt es nicht. Es ist einfach so, dass, ja, es gibt Gründe, Christsein verbindlich zu leben in überschaubaren Gruppen, da gehen wir gleich drauf ein. Und ein Grund wird so ein bisschen in der Apostelgeschichte 2 sichtbar, deswegen mal dieser Bibeltext. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie in den Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Der Eindruck des Lukas kurz nach Pfingsten. Und dann schauen wir mal heute das Land der Reformation, Kirche in Deutschland. Da liegen so Welten dazwischen. Vielleicht nicht so unseren Reihen hier, aber wenn wir das Ganze mal anschauen, es ist nicht so, dass Kirche Hochkonjunktur hätte. Wie geht man damit um? Viele Kirchenverantwortliche fangen dann an mit Zahlen, Statistiken und mit Kosmetik. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es eigentlich nur unter anderem zwei Wege, damit umzugehen. Das eine ist, dass man den Blick nicht nur auf die Kirche, wie sie vorzufinden ist, richtet, sondern den Blick weiter erhebt, den Blick auf Christus, den Herrn der Kirche, richtet, den auferstandenen, lebendigen Herrn, der immer wieder neu seine Kirche erneuern kann, bauen kann, mit neuen Formen, den alten Inhalten, die allerdings immer wieder neu zugespitzt und für die Zeit umgesetzt werden müssen. Das ist das eine, auf Christus zu schauen und nicht sich von dem lähmen lassen, was wir vorfinden. Und das andere ist, dass man doch die Lupe mal zur Hand nimmt und genauer hinschaut und sagt, ist es wirklich so, dass es ja gar nichts gäbe, was Gottes Geist hier auf Erden wirkt, sondern gibt es nicht doch lebendigen, lebhaften Glauben in den verschiedenen Orten, Dörfern, Kreisen, Gemeinden. Einer, der diese Lupe mal zur Hand genommen hat, ist im vorigen Jahr allerdings schon 350 Jahre alt geworden, Gottfried Arnold. Und in seinem Heimatort Annaberg fand in der letzten Woche eine Historikertagung statt, wo ich auch mit dabei war. Und er hatte so sein großes Lebenswerk, ein dickes Buch, eine Kirchengeschichte, die unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie. Damit ist er als Querulant in die Kirchengeschichte eingegangen, weil er gesagt hat, alles, was ihr an Kirche erlebt, ist gar nicht Kirche. Seit Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat und dann die germanischen Könige dann im Gefolge später dann auch im Abendland, ist Kirche nicht mehr Kirche gewesen. Aber trotzdem, es gibt Kirche. Und dann setzt er die Lupe an und sucht bei den verfolgten Christen vor Konstantin und dann später bei den Mönchen, die sich aufgemacht haben, von Schottland, Irland zu missionieren und dann in den Klöstern und dann auch in den einzelnen Häusern. Gibt es Menschen, die lebendigen Glauben gelebt haben, Zellen des Glaubens? Selbst Martin Luther hat dann auch gesagt, was kann alles Kirche sein? Es gäbe ja auch die Möglichkeit noch, außer dem Gottesdienst, wie wir ihn so kennen, dass man nicht nur deutsche Gottesdienste hat, auch lateinische Gottesdienste, sondern auch Hausgottesdienste. Diese Möglichkeit gibt es, er hat das dann erwähnt, ist aber nie umgesetzt worden. Erst 150 Jahre später hat dann ein Superintendent in Frankfurt am Main gesagt, wir brauchen außer den Gottesdiensten noch kleine Versammlungen. Wurde erst mal so angehört, aber dann hat das in der Universität in Wittenberg, hier auch in Jena, aber vor allem in Leipzig, ist das auf Widerhall gestoßen und einige hatten gesagt, das machen wir jetzt einfach mal, wir treffen uns. Allerdings das Besondere war, dass man sich sowieso getroffen hat als akademische Theologenschar sich mit der Bibel hingesetzt hat und da hat man einfach die Türen aufgemacht und hat gesagt, alle sind eingeladen. Jeder darf mitkommen und jeder darf sagen, wie er die Bibel auslegt. Die Konsequenz war, die guten Leute wurden sofort entlassen von der Universität, exmatrikuliert, des Landes verwiesen, sind aus Sachsen dann ausgewiesen worden und haben dann allerdings in Halle Zuflucht gefunden, haben sich dann da alle später wieder gefunden unter königlicher Hilfe. Und ja, es gab dann also, es war ein langer Weg und es hat sich dann eigentlich dann immer wieder, mal ist es aufgeblitzt, die methodistische Bewegung in England hat ganz stark diese Hauskirchen wieder betont und wir haben es dann unserem Breitengraden der bekennenden Kirche auch gehabt dann und im ökumenischen Kontext nach dem Zweiten Weltkrieg ist das nochmal ganz spektakulär in Lateinamerika, die Basisgemeinden, die gesagt haben, wir schlagen die Bibel auf, setzen uns in unsere Hütten und lesen die Bibel und dann verändern wir die Welt. In der evangelischen Kirche, in unseren Kontexten, war es dann Fritz und Christian Schwarz, Christian Müller, die Willow Creek-Gemeinde von Amerika und Michael Herbst, der jetzt in Greifswald lehrt, die so eine Welle von Hauskreisbewegungen ausgelöst haben, gesagt, neben dem Gottesdienst wäre es wichtig, dass es kleine Kreise gibt, wo Glaube verbindlich gelebt wird. Und durch Andreas Möller ist das dann auch hier im Lutherhaus angekommen vor 20 Jahren. Und es hat immer wieder zu Hauskreisen geführt. Kleine Gruppen und Kreise, wahre Schätze der Gemeinde. Schätze, Bereicherung der Gemeinde. Warum? Einmal, schon die Entstehungsgeschichte hat deutlich gemacht, weil diese kleinen Zellen immer Zellen der Erneuerung von Kirche waren. In diesen kleinen Zellen hat man anders gedacht, hat man neu gedacht, hat man sich unkonventionell hinweggesetzt über die Traditionen und einfach nur Gottes Wort, seinen Geist reden lassen und hat neue Formen von Kirche gefunden, entwickelt, ist nicht immer auf Begeisterungsstürme gestoßen, aber letztlich dann doch auch Akzeptanz gefunden. Warum aber noch? Sind diese kleinen Gruppen und Kreise wichtig, weil ich will mal sagen, das Synonym eines Nestes drückt das sehr schön aus. Da, wo Kirche erlebbar wird als lebendige, als verbindliche Gemeinschaft, ist es so wie ein Nest. Man spürt eine Nestwärme. Hier wird Kirche nämlich greifbar zum Anfassen. Ich habe Nähe und Beziehungen erlebe ich, die mich wirklich tragen. Man kennt sich, man weiß voneinander, man kann füreinander sorgen. Hier werden Nöte ausgesprochen, geteilt, benannt, wahrgenommen. Und man ist im Gespräch miteinander, Verantwortung wahrzunehmen, auch soziale Fürsorge, wenn es nötig ist. Im Glaubensbekenntnis sagen wir zwar, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen, bloß wo erlebt man das? In so einer großen Gemeinde, in städtischen Kontexten sagt man so, als evangelische Kirche muss man 2000 Mitglieder haben, damit das eine Kirchgemeinde sein kann. Bloß wo erlebt man da Gemeinschaft mit 2000 Menschen? Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, aber erleben tue ich das dann in einem Kirchlein in der Kirche. Das ist diese Originalformulierung, wie Martin Luthers 1526 erwähnt hat. Sowas müsste es geben, ein kleines Kirchlein in der Kirche, wo ich verbindliche Gemeinschaft spüre. Und die Soziologen sagen das ja auch, wir können eigentlich nur nicht mit tausenden Menschen kommunizieren. Klar, die Technik macht manches möglich, aber was sind wirklich Beziehungen, wo ich wirklich die Menschen auch noch kenne? So 120 Personen kann ich ungefähr so in meinem Bekanntenkreis wissen, was die so treiben, was die so bewegt und in welche Richtung die so gehen. Aber wenn ich noch tiefer gehe, was die wirklich bewegt, 10 Leute, 8 bis 12 Leute so, ist die Größe, die man wirklich handeln kann, um auch wirklich noch zu wissen, was in dem anderen vorgeht. Und das ist dann auch die Größe, die in der Arbeitswelt bis hin zum Militär, die kleinste Einheit, die Gruppe, dann die Teamgemeinschaften auf Arbeit, wo man sagt, das ist dann so diese Größe. Und wir haben es ja auch im christlichen Bereich, die 12 Jünger Jesu. Jesus wählt dann diese 12 aus. Das war ein bisschen mehr als 10, aber es war auch ein bisschen die Notwendigkeit, die Tradition aufzugreifen der 12 Stämme Israels. Aber das ist so diese Größe. Da präge ich Menschen, da kenne ich sie, da kann ich was weitergeben. Und das ist so das Team. Es ist immer noch nicht gesagt, dass, wenn man diese Größe hat, dass es da auch wirklich offen zugeht. Es bleibt dann immer noch ein spannende Sache, wenn man so einen Kreis von Freundeskreisen, engsten Kreis hat, wo man auch über seinen Glauben spricht. Wie viel sagt man wirklich? Wie viel gibt man wirklich preis? Das ist immer noch ein spannendes Geschehen, wo jeder Kreis selber schaut, aber auch jeder für sich natürlich schauen muss, wie weit kann ich mich öffnen. Wir hatten es in einer alten Gemeinde auch diese Punkte erlebt, wo im Gebetskreis dann jemand sagt, ich komme nicht mehr. Keine Zeit oder Termine, nein, es wird mir jetzt zu dicht hier. Jetzt werden Sachen angesprochen, das will ich gar nicht wissen, was ihr alles hier so macht. Und dann muss ich von mir vielleicht noch was erzählen, will ich nicht. Ein paar Jahre davor hatten wir es sogar im Gesprächskreis gehabt, wo es ja gar nicht so detailliert eigentlich ging, aber wo, wenn Themen durch die Bibel angesprochen werden, kommt das Gespräch auch, wie ist es mit uns, das Thema, was die Bibel sagt. Und da merkte auch eine Frau, die auch für sich mit Aberglaube und okkulten Belastungen zu tun hatte, es wird mir jetzt zu persönlich, hat sie es formuliert, ich komme nicht mehr, da will ich nicht, dass man das erfährt oder dass ich dann irgendwas sagen muss. Heißt nicht, dass jeder Kreis immer so offen sein muss. Das ist immer ein lebendiges Geschehen, wo man schaut, vielleicht ist es auch gar nicht dran. Vielleicht nehmen wir Rücksicht und sagen, wir schrauben einen Gang zurück. Aber wenn wir merken, hier ist eine Dynamik da, dass wir eigentlich als Gemeinschaft weiter in die Tiefe wachsen wollen, ist dann die Frage, ob man nicht doch dann weiter wächst und sagt, okay, dann ist das für dich jetzt erstmal eine Etappe gewesen, steig später wieder ein. Muss man sehen, aber es ist zumindest so, dass es Grenzen gibt, dann, wo Menschen sagen, ich will hier nicht weiter, ich brauche meinen Rückzugsraum, der soll natürlich wahrgenommen werden, ernst genommen werden, aber trotzdem gibt es so eine andere Bewegung von Gott her, wo Gottes Wort Dinge aufdeckt, dass ich dazu stehe, dass ich es ins Gespräch bringe oder nicht. Also Nestwärme kann manchmal auch zu heiß werden im Nest, aber da wird es ja dann gerade spannend dann. Das ist das eine, der Geschenk von kleinen, überschaubaren Kreisen. Der andere ist, wenn man jetzt hier rausgeht, sieht man da hinten einen kleinen Laufstall. Das ist da, wo die kleinen Kinder laufen lernen. Und sowas braucht man auch im Glauben. Man hat nicht alles gleich schon so von Kind auf da, sondern es ist so, dass vieles ein Hineinwachsen ist, zum Beispiel Beten. Vater unser kann man auswendig lernen als Konfirmand, aber die Frage ist, so ein freies Gebet ist für viele schon mal eine Hausnummer. Ich hatte es im Studium gehabt, mit einer Pösnicker Bekannten, waren wir zusammen im Wohnheim und sagten, so super, wir haben es wieder getroffen, wir machen jetzt jeden Morgen Andacht hier. Die anderen guckten erstmal und der eine Pfarrersohn sagte, super, mache ich auch mit. Auf einmal, die beten ja hier so ohne was in der Hand zu haben. Das geht doch gar nicht. Und der wollte aber trotzdem mitmachen und da haben wir gesagt, Mensch, wir finden einen Weg, dass du dabei bleiben kannst. Wir nehmen jetzt so eine Liturgie und dann gibt es an einem Punkt die Stelle, wo jeder für Bitten formulieren kann, wo man nur ein Wort sagt, ich bitte für, ja. Und das war so erstmal so ein Rantasten an das freie Beten und dann sagt man erstmal nur ein Wort, einen Gegenstand, für den man betet oder einen Name und dann wird es dann doch ein bisschen ausführlicher. Aber ein kleiner Kreis von drei Menschen, wo man lernt, frei zu beten. Das ist das eine, was man lernen kann. Das andere, Gottes Wort auslegen. Man sitzt zusammen, ja, liest die Bibel. Was hat das mir zu sagen? Auch das sind Wege, die man da zurücklegt. Erstmal den Fokus darauf, was steht da eigentlich drin? Und wenn andere da sind, die mir helfen, hilft es mir auch, selber dafür einen Blick zu bekommen, den Blick zu schulen, welches Thema ist im Text dran. Dann festzustellen, es ist ja nicht nur der Text, es ist ja auch mein eigenes Leben. Was sagt der Text eigentlich mir? Dann der Blick in die Welt hinaus und dann das alles dreist zusammenbringen wiederum. Die Bibel, mein Leben, das Leben anderer Menschen, was hat der Text zu sagen? Da seine Schritte zu gehen, Bibel in ihrer Sprengkraft zu entdecken, zu entfalten und für sich neu auszulegen. Für andere ist so ein kleiner Kreis auch so ein Kreis, wo man seine Laufübungen macht als Seelsorger, wo man lernt zuzuhören, Sorgen anderer wahrzunehmen und dann, sage ich was, sage ich nichts dazu, ich sag mal sofort, was ich dazu denke. Und dann stelle ich fest, das war falsch. Aber das sind dann auch Erfahrungen, die man macht, wo man so dieses Echo hat, du, das hat mir jetzt nicht geholfen, war nicht so förderlich. Okay, man geht dann weiter, vielleicht ist auch Seelsorge nicht mein Ding dann, aber ich mache dann die Erfahrung, ja, in der Seelsorge oder Leitungsfunktion, dass man merkt, wir müssen jetzt irgendwo mal als kleine Gruppe jetzt einen nächsten Schritt gehen. Wer traut sich mal hier zu sagen, wo es lang geht? Ich traue mich jetzt mal und dann seine Erfahrung zu machen. Folgen die anderen mir oder lassen sie mich alleine losgehen und keiner kommt hinterher? Werde ich wahrgenommen als Leiter? Bin ich so ein Leitertyp? Gehversuche im Glauben, also der Laufstall, wo man Gebet, Bibelauslegung, Seelsorge, Leitungsfunktion für sich üben kann und so im Kleinen sich entwickeln kann. Deswegen ein ganz großer Schatz. Warum sind Hauskreise noch Schätze? Laufstall, ein Nest, aber auch letztlich ein Ort, wo nicht nur gebetet, gesungen, gelesen wird, sondern wo auch gehandelt wird miteinander. Der Hauskreis, eine Baubrigade, ein Einsatzkommando des Reiches Gottes. Denn es geht nicht nur darum, Nöte anderer aufzufangen, sich gegenseitig zu stärken und zu wachsen, sondern wenn man die Dinge geklärt hat und wenn man weiß, was Gottes Wille ist und auch was dran ist, in dieser Welt zu verändern, dass dann auch der Punkt kommt, jetzt haben wir genug geredet, jetzt muss gehandelt werden. Jetzt ist der Schritt, wo es losgeht, zur Tat. Wenn wir Gott genug gezeigt hat, was dran ist, dann ist der Punkt zu sagen, los, lass uns endlich losgehen. Man kann nicht im Glauben Anteil an dem nehmen, was Gott tut, um die Welt zu verändern, im Wort Gottes davon lesen, dafür beten und sich dann an den Wegesrand setzen und sagen, dann mal sehen, was Gott diese Woche so macht. Und wenn er nichts gemacht hat, dann muss ich noch ein bisschen mehr beten, dass er sich ein bisschen mehr anstrengt. Oder ich kann danken und sagen, Gott, es war wunderschön, du warst sehr tätig gewesen. Nicht so, dass wir jetzt alles tun müssten selber, aber trotzdem, es bleibt eine Verbindung. Wenn ich sehe, Gott tut hier was, hier bewegt sich was, es öffnet sich eine Tür, es ist ein Mensch, der sagt, hier wäre ein Bereich, da hätte ich Interesse, wo man merkt, Gott ist am Wirken, dann ist auch der Punkt gekommen, für so eine Gemeinschaft zu überlegen, gehen wir mit, greifen wir das auf und sind wir mit dabei, wenn Gott handelt und gehen diesen Weg mit. Und das Schöne ist dann, wenn man dann zum Handeln endlich kommt, dass dann auch so richtig eigentlich man erst den Kreis kennenlernt, den man um sich so gesammelt hat. Denn erst beim Handeln lerne ich den anderen so richtig kennen. Der sonst nie was sagt, auf einmal, wenn es an die Tat geht, ist der derjenige, dem es am besten gelingt und der immer die besten Kommentare hat. Und dann steht die Arbeit vor einem, dass er erstmal überlegt, ja, wo fange ich da an, anzupacken? Oben, unten, rechts oder links, weiß ich gar nicht. Also da lernt man sich dann sehr gut kennen, dann erst bei der Praxis. Und das führt einen auch miteinander weiter. Und dann aber auch die Frage, wenn es dann an die Tat geht, auch die Frage, was ist denn dran, sich von Gott zeigen zu lassen, wo hier etwas ist. Es kann mit den Gaben zu tun haben, die wir gerade als kleine Gruppe so besonders gesammelt haben, dass wir sagen, unsere Stärke ist das, lass uns das tun. Oder dass wir merken, es ist uns einfach was aufs Herz gelegt worden, da ist eine Not, wir können das vielleicht alle gar nicht, aber wir müssen jetzt hier etwas tun. Jemand, der mehrere Hauskreise in der Schweiz betreut, hat das mal so erlebt und gibt das so wieder als Zeugnis. Wir wollten Menschen von Jesus erzählen, auf den Straßen unterwegs sein und sozial engagieren, bis wir merkten, dass das nicht unserer Identität und Berufung entspricht. In unserer großen Gemeinde aber ertranken viele Menschen in der Masse, weshalb wir dann anfingen, auf Fremde nach dem Gottesdienst zuzugehen, sie einzuladen, unseren Hauskreis. Statt Menschen auf der Straße von Jesus zu erzählen, sammelten wir einfach diejenigen ein, die Jesus schon kannten. Unser Hauskreis wuchs plötzlich so schnell, dass wir den Überblick verloren. Wir hatten unsere wahre Identität gefunden, eine neue Vision formuliert und gingen endlich in eine klare Richtung, ohne uns etwas vorzumachen. Die Tat, ein wesentliches Merkmal auch eines Kreises, eines Hauskreises, weil sie auf Veränderung abzielt und das Markenzeichen von Kirche, von Reich Gottes ist. Christen leben mit einer Vision, mit einer Berufung, das ist Bestandteil von Kirche hier auf Erden. ein Ort, wo Jesus Erlösung gewirkt hat und Erlösung auch sichtbar machen möchte. Aber das muss auch mit spürbar sein, indem dass wir es umsetzen. Unserer alten Gemeinde, da gab es nicht in der Gemeinde, sondern im Dorf dann eher so eine Tradition, dass wenn Menschen dahin gezogen sind, hat man sie nicht alleine gelassen, man ging auf sie zu und sagte, kommt ihr zu uns und seid mit uns in Gesellschaft, hieß das dann. Das waren dann so, sah erstmal aus wie ein Hauskreis, dass dann so 3-4 Familien sich befreundet haben und man hat dann vieles zusammen gemacht. Geburtstage gefeiert, Silvester gefeiert, zum Teil in Urlaub gefahren gemeinsam, hat gegenseitig geholfen beim Bau der Garage und es war ein echtes, ja, intensives Miteinander. Und wenn man es dann doch mal vergleicht mit einem christlichen Kreis, merkt man, was fehlt was. Man bleibt nur in sich, man ist sich selbst genug und wenn wir es gegenseitig stärken, wenn wir miteinander eine schöne Zeit haben, das ist super. Mehr wollen wir gar nicht. Man merkt, es gibt keine Berufung, es gibt keine Vision, es gibt keine Horizonterweiterung. Man lebt in seinem Kreis und das ist gut so. Und das ist der Unterschied zu einem christlichen Kreis, wo man zusammen ist. Gottes Wort bringt den Aspekt ein. Das, was ihr erlebt, ist noch nicht das einzige Leben. Es gibt noch mehr. Es gibt noch etwas, was ich verändern möchte auf dieser Erde. Und Gott nimmt uns mit hinein, indem er uns beruft und Visionen zeigt, Horizonte aufzeigt und uns weitet. Allerdings gibt es auch in christlichen Kreisen dieses Moment, dass man eine schöne Gesellschaft bildet. Das gibt es auch, dass man manchmal das Gefühl hat, hier ist ein Hauskreis oder ein Kreis, das ist eine schöne Truppe, auch eine echte Nestwärme da, aber die Berufung ist scheinbar verloren gegangen. Das kann allerdings auch Zeit geben, wo einzelne Menschen so diesen Halt auch brauchen, dass man sagt, wir bleiben erstmal unter uns, dass wir da auch Wunden, die da sind, heilen können und wir uns gegenseitig stärken. Oder zurzeit sind unsere Gaben noch nicht so, da machen wir noch mal einen Gabenkurs und schauen mal erstmal, wo unsere Stärken eigentlich liegen. Aber auf Dauer wäre es eine Mangelerscheinung im Reiche Gottes, wenn man nur unter sich bleiben würde und wenn das Moment des Dienstes nicht auch dazukommt. Das macht also den Schatz von Hauskreisen, lebendigen Zellen in der Gemeinde Jesu aus, dass man auch Baubrigade Einsatzkommando ist. Also nicht nur Zellen der Erneuerung, ein Nest, das Geborgenheit gibt, ein Laufstall, wo man erste Erfahrungen macht, sondern auch Einsatzkommando. Und letztlich steht hinter diesem Hauskreis oder überschaubaren Gruppengedanken auch Gottes Bestimmung für jeden von uns, dass wir durch Nachfolge und Jüngerschaft verändert werden sollen. Das möchte jeder Gottesdienst, auch wenn man so in seiner Reihe sitzt, zu Hause in der Stille seine Bibel liest, geschieht das auch, klar. Das ist sowieso ein Prozess, der stattfindet. Aber es gibt diese Erfahrung, dass dieser Prozess nochmal auf ganz einer anderen Dynamik basiert und auf einer anderen Ebene stattfindet, wenn ich das nicht alleine für mich mache, sondern mit anderen gemeinsam unterwegs bin und man sich gegenseitig dabei befruchtet, austauscht, hinterfragt, ermutigt und man miteinander auf dem Wege ist und da sich gegenseitig auf diesem Weg bestärkt, hat das eine ganz andere Dynamik, als wenn ich nur allein meinen Weg so vor mich hingehe. Gottes Ziel, dass Menschen verändert werden, nicht nur zum Glauben kommen, sondern auch im Glauben geheiligt werden. Dieser Prozess der Heiligung, der hat fördernde Faktoren und ein großer, starker fördernder Faktor ist eine tragende Gemeinschaft. Und das kann halt nicht so eine große Gemeinschaft sein, das kann nur eine kleine Gemeinschaft sein, die mich auch persönlich kennt und die auch in die Tiefe schaut und wo über Dinge gesprochen wird, die mich wirklich betreffen. Hat das so einen Moment jetzt nochmal gehabt, als wir umgezogen waren, als das waren 2 Tage zusammengepackt, als der erste Tag dann schon fast die Wohnung ausgeräumt war und wir gar nicht mehr wussten, wo sollen wir abends jetzt bleiben. Die Betten waren zwar noch da, aber die Küche schon fast abgebaut, hat uns der alte Hauskreis dann nochmal eingeladen, dort zum Abendbrotessen. Und da saßen wir im internen Kreis zusammen und das war einfach ein sehr schönes und nochmal unerwartet tiefgehendes Erlebnis, als wir nochmal zurückgeblickt haben auf so 10, 17 Jahre, was ist in diesen Jahren eigentlich passiert? Und jeder mal so erzählt, wie er den anderen erlebt hat vor 15 Jahren und was jetzt so anders geworden ist, was sich bei jedem so verändert hat und auch dann der Mut war, dem anderen mitzugeben, zu sagen, wenn ihr jetzt euren Weg weitergeht oder du, dann achte darauf, weil ich gemerkt habe, das ist bei dir zwar schon gewachsen, aber es ist immer noch ein Problem. Bleib da dran. Und andere wiederum zu sagen, hier hast du deine Stärken, da ist schon viel passiert, aber ich glaube, da kann noch mehr passieren. Es war einfach wunderschön. Man merkte, Mensch, die kennen einen sehr gut. Und es wurde dann sogar sehr persönlich, dass man sich auch wundert als Pfarrer dann nachher, aber auch sich manches anhören durfte dann mal. Aber andererseits war ich auch stolz gewesen, Menschen, die damals noch gar nicht Christen gewesen sind, dass die jetzt so eine Reife haben, um zu sagen, du hier und da, das kann noch wachsen. Aber auch gegenseitig, wo wir gesagt haben, da habt ihr auch eure Stärken. Das geht aber nur, wenn man sich kennt, wenn man miteinander so einen Weg gegangen ist. Wir waren so 5 Jahre intensiv im Hauskreis miteinander gegangen, dann wurde es mal wieder ein bisschen allgemeiner und wir sind nur so als Dienstgemeinschaft auch laufend in Kontakt geblieben. Aber da war man wirklich gewachsen. Das kann man sich sagen, wenn man sich kennt und wenn man da diese Ebene hat. Deswegen ein sehr stark beschleunigender Faktor. Menschen, die reingucken dürfen in mein Leben, mit denen ich unterwegs bin. Ja, nicht jeder Christ muss einen Hauskreis haben, aber trotzdem der Aufruf, sein Leben mal zu hinterfragen, habe ich Freiraum, wenn ich noch nicht irgendwo einen festen Kreis habe, für eine bestimmte Zeit einfach zu sagen, geht gar nicht mehr um die Menschen, geht eigentlich um einen selber und um Gott. Ich lasse Gott ein bisschen mal so einen Intensivkurs machen, indem er mich in eine Gemeinschaft hineinstellt, die mal reingucken darf und wo man miteinander ehrlich im Gespräch ist und dann diesen Segen erlebt. Das ist eine Zelle, wo Erneuerung der Kirche wachsen kann, wo ich Nestwärme erlebe, wo ich erste Gehversuche machen kann in verschiedenen Bereichen meines Lebens und Dienstes und ein Team, wo man auch miteinander am Wirken ist, in die Tat, in konkrete Verantwortungsfelder hineinzugehen, wo man bisher noch nicht tätig war, um zu merken, ist nochmal eine ganz neue Herausforderung, sich da zu erleben. Eine bewährte Form, aber auch in dieser Form der verbindlichen Gemeinschaft, wo Glaube in die Tiefe wächst, wo Heiligung einen richtigen Schub machen kann, wenn man miteinander auf dem Wege ist. Gott segne uns weiterhin, dass wir immer wieder am Schauen sind, wo Gott unseren Glauben stärken kann, befördern kann und wo es dann auch dran ist, so einen Kreis zu haben. Oder wenn wir auch so einen Kreis haben, das ist natürlich so ein großes Thema, wo wir heute mal angefangen haben als Gemeinde hier im Lutherhaus, das mal angefangen nicht, das ist ja eine Tradition, aber ich sage jetzt erstmal, weil ich jetzt das so übernommen habe, die Hauskreisbegleitung, dass das natürlich ein großes Feld ist. Das ein Punkt wäre zum Beispiel auch, wenn jetzt viele sagen, ich bin ja schon immer im Hauskreis, dass man dann auch überlegt, wäre es auch mal dran, da was dran zu ändern, dass ich sage, das war mein Hauskreis, ich gehe jetzt missionarisch hinaus und gründe einen neuen Hauskreis und lasse die Nestwärme zurück und bin bereit, ins Leben hinauszugehen und neue Leute zu sammeln und mit ihnen eine Nestwärme neu zu entwickeln, für die, die es bisher noch nicht kannten, oder einfach einen Wechsel, weil andere dadurch bereichert werden. Ja, also wenn man erstmal anfängt, geht es dann noch weiter, aber da wollen wir jetzt erstmal einen Punkt setzen. Es macht einen großen Segen und steckt viel dahinter, wenn Glaube in verbindlichen Formen gelebt wird. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.